Hallo bei Trending Topics. Seit 10 Jahren ist die Austrian Angel Investors Association darum bemüht, mehr Business Angels in Österreich mit Gründerinnen zu vernetzen. Und auch die betrifft die aktuelle Krise, in der viele Startups ihre Bewertungen verlieren und Mitarbeiterinnen gehen lassen müssen. Gemeinsam mit Niki Futter, dem Präsidenten der AIA und Geschäftsführerin Laura Eck, blicke ich im heutigen Podcast auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Angel-Investorinnen in Österreich. Herzlich willkommen im Podcast, Laura und Niki.
Hallo, servus Jakob.
Hallo Jakob.
Ja, freut mich, dass ihr heute Zeit gefunden habt, über 10 Jahre AIA zu sprechen. Da bekommen wir gar nicht alles rein in den Podcast, drum einfach die Frage mal an euch, was war für euch jeweils der Highlight in den letzten Jahren? Ich fange mal bei dir an, Laura.
Ja, ich glaube, das ist schwierig. Es hat sehr, sehr viele Highlights gegeben. Ich glaube, das größte Highlight war jetzt quasi auch nach Corona wieder die Mitglieder zusammenzubringen zu können, regelmäßige Meetups zu veranstalten und einfach zu sehen, wie weit man kommen kann, wenn die richtigen Personen miteinander sprechen und dann auch arbeiten.
Niki, bei dir, was war dein Highlight? Du bist ja auch ein alter Fuchs unter den Business Angels?
Fuchs, Hase, keine Ahnung, welches Tier du mir gibst. Highlight in den letzten, sag ich mal, 9 Jahren, weil ich war ja 9 Jahre schon im Vorstand der AIA, war ja nicht ganz bei den Gründern dabei, war schon ganz knapp dahinter. Und das ist natürlich eine lange Zeit, auch eine solche Organisation zu beobachten und zu sehen. Und ich glaube, das Highlight für mich ist in der Zusammenfassung dieser 10 Jahre eigentlich, was wir geschafft haben, auf die Beine zu stellen und wie groß und bedeutend auch wir als Organisation geworden sind.
Okay, wenn wir in die Statistik blicken, was gibt es unterm Strich zu berichten? Wie viele Mitglieder gibt es bei euch? Wie viele Investments haben die gemacht? Habt ihr da ein paar Zahlen parat?
Ich würde vielleicht übernehmen. Wir haben mittlerweile 250 Mitglieder. Die sind natürlich über die Jahre an stark gewachsen. Wir schätzen jetzt ungefähr eine Investitionssumme rein von den Angel-Investoren, also wie sie es ausgenommen, von 20 bis 25 Millionen im Jahr. Natürlich auch durch die sogenannten Super Angels bei uns im Netzwerk geht die stetig nach oben. Sonst sind wir mittlerweile 9 Teammitglieder, 7 Fulltime-Äquivalent aufgerechnet, 7 Boardmitglieder und haben auch 7 Beiratsmitglieder. Also einiges an Manpower mittlerweile auch in der Organisation involviert.
Alles klar. Und so über den Daumen gepeilt, wie viele Startups sind da finanziell unterstützt worden insgesamt in den 10 Jahren?
Also wir unterstützen oder durch die Mitglieder werden unterstützt ungefähr 50 Startups im Jahr. Natürlich war das nicht immer so. Vor 10 Jahren war es wahrscheinlich entsprechend weniger. Aber ich würde ungefähr Durchschnitt vielleicht 30 mal 10 wählen, also ungefähr 300. Niki, ich weiß nicht, ob du zustimmst oder noch weiter nach oben gehen würdest.
Ich kann dem gut zustimmen, also ich sehe da auch einen Rechenfehler drinnen. Also ich denke, Unterstützung ist ja zweierlei, einerseits finanziell, andererseits auch nicht finanziell und mit 300 sind wir sicher bei dem Finanziellen angesiedelt und nicht finanziell, weil wir ja sehr viele Formate gehabt haben und haben, wo sich Startups präsentieren können, die ja nicht unbedingt dann ein Investment bekommen von unserer Gruppe oder von unseren Angels, die aber sehr viel wertvolle Informationen und Input mitnehmen können. Ich glaube, das ist wichtig. Unterstützung ist ja auch eine nicht finanzielle, weil man einfach seine Erfahrung weitergeben kann und den Startups entsprechend ein bisschen unter die Arme greifen kann, auch auf andere Art und Weise.
Jetzt waren ja 2020 und vor allem 2021 sicherlich auch für euch, für eure Angels Rekordjahre. 2022 schaut ein bisschen anders aus oder eigentlich sehr viel anders. Da liest man eigentlich über sehr viele Massenkündigungen, Downrounds, Unsicherheiten im Markt, unsicherer Ausblick. Wie stellt sich die Situation derzeit für Business Angels im Speziellen dar?
Naja, also natürlich ist es jetzt im 2022er Jahr ein bisschen haariger geworden. 2020, 2021 waren eigentlich keine so schlechten Jahre, möchte ich sagen. Vor allem haben wir es auch toll geschafft und das ist ein großes Kompliment auch an das Team und an die Laura, wirklich die Formate und die wir als AIA bringen, gut rüberzunehmen und wirklich uns auch digital super aufzustellen. Als Business Angel betrachte ich diese momentane Situation natürlich etwas mit gemischten Gefühlen, weil man merkt, dass es bei einigen Startups natürlich einen enormen Druck gibt. Insbesondere alles, was Krypto-Segment betrifft, braucht man gar nicht diskutieren, das ist momentan ganz am Boden. Aber auch andere Startups, wo man jetzt einfach die Verunsicherung, die wirtschaftliche Verunsicherung einfach spürt und dadurch natürlich die Finanzierungsrunden einfach schwieriger, langsamer werden, etc. etc. Also es ist in Summe eine Herausforderung. Auf der anderen Seite, nachdem ich ja schon viele Jahre Business Angel bin, ich meine, ich bin seit 14 Jahren Business Angel, kann ich nur sagen, es ist alles in Zyklen. Also es geht runter, es geht rauf, es kommt wieder zurück, keine Sorge.
Hm. Laura, wie ist bei dir die Stimmung, wenn du dich so umhörst unter den Mitgliedern?
Genau, jetzt in den Frühphaseninvestitionen unter den Mitgliedern merken wir jetzt noch nicht so viel, aber wir glauben, das kommt dann noch versetzt, vor allem verstärkt im Herbst auf. Was wir schon merken, sind bei neuen Personen, die sich jetzt gerade überlegen, Business Angel zu werden beziehungsweise damit anzufangen, sehen wir schon einen Rückgang oder eher Zurückhaltung. Aktuell merken wir auch bei unseren Ausbildungsprogrammen, dass hier aktuell etwas weniger Interesse herrscht, eben von Personen, die vielleicht im Aktienmarkt oder auch im Kryptomarkt wesentliche Verluste einstecken mussten, dass hier das Interesse an noch risikoreicheren Investments etwas zurückhaltender ist. Müssen wir schauen, wie sich das entwickelt. Wir hoffen natürlich, dass weiterhin genug Kapital, vor allem in der Frühphase in Österreich am Markt vorhanden ist, um die Unternehmen durchzufinanzieren.
Hm. Niki, du bist ja bei einigen Startups investiert. Was rätst du denen in so einer Phase? Was sollen die tun? Ich glaube, quasi die Extremmaßnahme ist, und die hat man leider auch schon gesehen, sind, dass dann doch viele Mitarbeiterinnen gekündigt werden müssen. Aber wie geht man in so einer Phase um als Business Angel, der einem Startup-Gründer ja dann am besten zur Seite stehen sollte?
Naja, ich glaube, kann man nicht pauschal sagen, es hängt immer von der Situation ab. Ich habe Startups, die auch Leute suchen, händeringend suchen. Also ich würde das nicht so pauschal sagen. Es hängt doch immer davon ab, wo man gerade ist in einer Investitionsphase. Erinnern wir uns, wie die Covid-Krise gekommen ist. Die, die davor noch eine Finanzierungsrunde hatten, sind super durchgekommen. Und etliche, die in der Phase Finanzierung gesucht haben, haben einfach aufgeben müssen, weil sie es einfach nicht bekommen haben, weil diese wirtschaftliche und auch strukturelle Verunsicherung so groß war. Also ich glaube, da gibt es beide Aspekte. Es ist sehr individuell und sicherlich eines, was ich den Startups schon sage, leider aufpassen, es wird schwieriger, Geld zu bekommen und schwieriger, Geld aufzustellen. Ich schaue immer, dass ich meiner Startups zur Seite stehe, aber auch für mich ist der Spielraum einfach nicht so, dass ich sage, ich kann jetzt jeden durchfüttern. Die nächsten 2 Jahre, das wird sich nicht ausgehen. Also auf die Liquidität schauen. Und das kann natürlich auch bedeuten, ein bisschen zu resizen und den einen oder anderen Mitarbeiter abzubauen. Wobei meine Startups, die ich in meinem Portfolio habe, nicht so riesig groß sind, dass die jetzt 200, 300 Leute haben und dann einmal 20, 30, 40 abbauen können. Also meine sind so überschaubar groß, dass eigentlich jede Personalreduktion auch ein tiefer Schnitt ins eigene Fleisch ist. Und deswegen muss man da schon sehr genau schauen. Und auch die Angst, die Leute dann später nicht mehr zu bekommen, die man braucht. Also das gehört auch dazu. Also eine gewisse Ausgewogenheit zwischen Liquidität und Vorsicht und Rücksicht und auch zu schauen, wie komme ich am besten durch.
Jetzt kann man die Phase ja auch positiv sehen, habe ich auch schon gehört, weil viele dann sagen, naja, wenn da bei einigen Startups Mitarbeiterinnen freigesetzt werden, gut für den Markt, weil die suchen eh alle händeringend auf der anderen Seite. Also kann man es eigentlich auch so sehen, dass jetzt sich der Jobmarkt ein wenig dreht, oder?
Sicher bewegt er sich, überhaupt kein Thema. Also wie gesagt, dort wo gesucht wird, sind wir froh über jede Kraft, die man irgendwo auftreiben kann und die man finden kann. Und wie gesagt, ich persönlich merke jetzt diese Veränderungen noch nicht so sehr in meinem Portfolio, muss ich klar sagen.
Okay. Was man auch gehört hat, ist, dass die Bewertungen von Startups, von Scale-Ups sollen ja hinuntergehen. Ich glaube, das drastischste Beispiel, was bis dato bekannt ist, ist Klarna, letztes Jahr noch bei 46 Milliarden Dollar bewertet. Derzeit sind die offenbar auf Fundraising und bewerten sich selber nur mit 15 Milliarden Dollar. Also das ist ein massiver Rückgang. Aus Sicht eines Business Angels ist das ja vielleicht auch sogar positiv, denn so kühlt ja der Markt auch ab und diese exorbitanten Bewertungen, die letztes Jahr noch aufgerufen wurden, die gehen heuer nicht mehr durch. Ist das dann auch positiv zu sehen aus Sicht des Investors?
Also als Business Angel sehe ich das weniger positiv, weil wir ja als Business Angel auf einem sehr niedrigeren Niveau bei den Kapitalmaßnahmen sind. Und wenn natürlich ein Startup dann von einer Bewertung von, ich weiß nicht, 4 Millionen auf rund 3 runterrutscht, tut das im Prinzip allen relativ stark weh. Wenn ein Unternehmen mal in der Dimension von 45 auf 15 runterrutscht und ich bin dort noch womöglich als Business Angel an Bord mit einem Mikro-Mikro-Anteil, dann freue ich mich trotzdem, weil ich bin ja eingestiegen zu einer Bewertung von, ich weiß nicht, 3, 5, 10, 15 Millionen. Also ich glaube, das ist ein sehr überschaubares Problem für ein Business Angel. Das trifft natürlich die Großen, VC-Bewertungen. Natürlich auch im Startup-Bereich, im unmittelbaren Startup-Bereich geht es auch runter, weil es einfach schwieriger ist, Geld zu bekommen. Und wenn schwieriger ist, Geld zu bekommen, müssen die Bewertungen entsprechend angepasst werden. Das ist einfach so.
Aber wenn man neu investieren will, frisch in ein Startup reingehen, ist es vielleicht eine dankbare Phase, weil da ist es vielleicht billiger, als es vielleicht letztes Jahr gewesen wäre.
Also, dem kann ich auch nicht ganz zustimmen. Sie sind alle noch immer selbstbewusst genug.
Auf jeden Fall.
Okay, ja, also.
Da vielleicht da anzuschließen, gerade Startups, die sehr überzeugt von sich sind oder vielleicht auch eingeschätzt werden, ein Serial Founder oder jemand, der schon ein gewisses Netzwerk hat, glaube ich, muss auch nicht fürchten, dass er jetzt kein Geld bekommt, beziehungsweise wird hier auch die Bewertung nicht entsprechend nach unten gehen. Ich glaube, schwieriger ist es bei First-Time-Founder, die weniger Erfahrung haben. Die müssen sich, glaube ich, jetzt schon deutlich mehr anstrengen, um die Bewertung zu halten, um auch und zusätzlich auch Investoren anzusprechen.
Okay. Bei der AIA habt ihr euch ja in den letzten Jahren ja natürlich auch intensiv mit den Rahmenbedingungen in Österreich beschäftigt, immer wieder auch Forderungen vorgetragen, Investitionsbetrag und so weiter. Wie würdet ihr das bewerten? Was ist in den letzten 10 Jahren gelungen? Was ist bei der Politik angekommen und was ist umgesetzt worden aus eurer Sicht?
Also, wenn ich da der Laura vorgreifen darf sozusagen, was in den letzten 10 Jahren gelungen ist, ist nach wie vor leider sehr überschaubar, muss man ganz ehrlich sagen. Wir mit manchen Forderungen wie Investitionsfreibetrag, Änderung der Rechtsform etc. sind wir in den letzten Jahren ja schon, also wir haben das im Positionspapier 17, glaube ich, auch schon drinnen gehabt. Also das ist jetzt schon wieder 5 Jahre her. Also das sind alte Themen und da hat sich leider, auch wenn wir zahlreiche Regierungen dazwischen hatten, nicht sehr viel geändert. Wobei wir schon jetzt, sage ich mal, auch durch den Zusammenschluss mit anderen Organisationen, glaube ich, schon stärker auftreten und vielleicht noch ein bisschen selbstbewusster auftreten. Aber ich glaube, die Laura kann da gut dazu ergänzen.
Genau, also speziell in den letzten 2,5 Jahren haben wir halt auch damit begonnen, das viel gezielter zu machen und viel abgestimmter eben mit zum Beispiel AFCO, Junge Wirtschaft, Wirtschaftskammer, Austrian Startups. Hier ist ja dann auch im Rahmen eigentlich des ersten Corona-Positionspapiers das Startup-Komitee entstanden. Also man sieht schon, dass hier jetzt mehr Aufmerksamkeit auch auf der politischen Ebene für Startups ist, wie auch viel direktere Ansprechpartner Partnerinnenministerien haben dadurch und auch aus meiner Wahrnehmung unsere Positionspapiere oder jetzt gerade die veröffentlichte Startup-Studie mehr angenommen wird und auch wichtig und ernst genommen wird. Nur in der Umsetzung hier stehen wir natürlich nach wie vor an, geben aber weiterhin Gas und werden da auch weiter in Abstimmung eben mit anderen größeren Organisationen, auch im KMU-Bereich, weiter die Forderungen nach vorne bringen.
Es ist natürlich schade, entschuldige mich, dass ich das auch ergänze, schade, dass jetzt das Startup-Komitee in der Form mit dem Abgang von der Margarete Schramböck sozusagen nicht mehr vorgesehen ist. Wir wissen, es sind neue Überlegungen angestellt. Da müssen wir schauen, was da jetzt final rauskommt. Da gibt es eine Debatte im Ministerium. Es wird sicher etwas geben. Es wird ein anderes Format sein. Schauen wir mal. Aber wichtig ist uns, dass die Themen nicht vom Tisch kommen und wir bleiben dran.
In der Vorbereitung auf das Interview habe ich natürlich auch ein bisschen gegrübelt, ob eigentlich irgendwas umgesetzt wurde, was so groß gefordert wurde. War Beteiligungsfreibetrag gibt es nicht, Mitarbeiterinnenbeteiligung gibt es immer noch nicht, Flexco gibt es auch nicht. Fällt euch irgendwas ein, was eigentlich umgesetzt wurde? Mir ist nämlich nichts mehr eingefallen.
Naja, sagen wir so, der Startup-Covid-Hilfsfonds, der ist zumindest gekommen.
Stimmt, ja.
Wobei der Runway-Fund, den die Margarete damals angekündigt hat, der ist auch nicht gekommen. Und der Startup-Covid-Hilfsfonds wäre an sich aus meiner Sicht ein Modell für eine grundlegende KMU-Förderung, weil diese Möglichkeit, neues Eigenkapital zu verdoppeln mit bedingt durchbaren Zuschüssen, war genial. Und in Wahrheit natürlich mit 50 Millionen viel zu klein dotiert. Aber wir wissen alle, dass das halt innerhalb der Regierung nicht machbar war, hier mehr zu machen. Und ich würde schon mich freuen, wenn man dieses Modell auch in die Zukunft nimmt für andere Förderungen und Möglichkeiten, weil da ist aus meiner Sicht wirklich viel drinnen.
Absolut, also das kann man natürlich an dieser Stelle auch betonen. Also dieser Covid-Hilfsfonds, der war ja so schnell weg, wie da konnten viele Gründerinnen nur mal von der Seitenlinie zuschauen. Also definitiv ein großer Erfolg. In den letzten Jahren, egal welcher Politiker, welche Partei, welche Regierung, die waren eigentlich immer sehr stark dabei, sich mit Startup-Gründern fotografieren zu lassen. Also marketingtechnisch hat gut funktioniert. Auf den Boden gebracht werden konnte wenig. Jetzt habe ich irgendwie ein bisschen so die Befürchtung, ist dieses Startup-Thema, Innovationsthema vielleicht auch ein bisschen so ein Feigenblatt für andere Sachen? Habt ihr nicht auch das Gefühl?
Aber es ist, wenn ich da kurz einhaken darf, ich glaube, das ist ein Thema, was sehr schnell überschattet werden kann von anderen Themen, die vielleicht einfach für aktuell Größe Bevölkerungsschicht oder auch Größe Wählerschicht relevanter sind und auch mehr von Bedeutung sind. Aber ich glaube, gerade langfristig gesehen, deshalb haben wir auch die Studie ins Leben gerufen, hat das wirklich fundamentale Auswirkungen auf die Wirtschaft und deshalb sollte das nicht aus dem Blick gelassen werden, auch wenn es vielleicht kurzfristiger weniger relevant ist wie andere Krisensituationen. Ich glaube, hier ist einfach nochmal wichtiger, verschiedene oder die Ministerien auch in der Zusammenarbeit unterstützen und hier auch mit den richtigen Ansprechpartnern zu den richtigen Themen zu sprechen. Zum Beispiel Beteiligungsfreibetrag liegt ja im BMF, die neue Rechtsform im Justizministerium. Ich glaube, hier müssen wir auch in der Startup-Szene nochmal mehr schauen, wen wir für welches Thema verantwortlich machen und auch ansprechen am Ende des Tages.
Zu der angesprochenen Studie würde mich noch interessieren, für die Hörer, die die nicht kennen, da wurde, glaube ich, ausgerechnet, was Startups einem Land wie Österreich bringen können. Können Sie das vielleicht nochmal zusammenfassen? Da kommt ja unterm Strich doch einiges raus, oder?
Genau, in der Studie haben wir analysiert, was die zukünftigen Effekte sein werden für Österreich, wenn es um Steuereinnahmen geht, Schaffung von Arbeitsplätzen im Vergleich mit der UK, also Vergleich der Startup-Aktivität jetzt in der UK und auch in, ich glaube,
Holland,
genau. Und hier sieht man schon auch, gerade wenn man auf 10 Jahre schaut, wesentliche Auswirkungen.
Okay. Jetzt habe ich in der Historie der AIA ein bisschen gekramt und habe mal die Business Angels des Jahres seit dem Jahr 2013 rausgesucht. Also Hansi Hansmann, Michael Altrichter, Rene Berger, Hermann Hauser, Herbert Gartner, Lukas Püspöck, Markus Erdler, Niki Futter, auch gleich hier live, Karin Kreuzer und Martin Roller. Was fällt euch auf bei dieser Namensliste?
Eine Frau.
Stimmt, auf das habe ich abgezielt. Also viele Männer, nur eine Frau. Ne?
Und dafür hat die AWS einen eigenen weiblichen Investorinnen Business Angel, also Business Angelina of the Year einführen müssen. Und ja, völlig richtig, es ist auch ein ganz großes Thema für uns. Wir wollen die Anzahl der weiblichen Investorinnen massiv erhöhen. Wir liegen jetzt bei 7%, manche Studien zufolge 15% weibliche Gründerinnen, 7% Investorinnen. Das ist definitiv viel zu wenig. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Auch wenn die Reihe, die du genannt hast, sehr renommierte Persönlichkeiten sind, das muss man auch sagen. Wobei dieser Award ja nicht von uns vergeben wird, sondern von der AWS. Also da haben wir keinen Einfluss drauf im engeren Sinn.
Absolut. Habt ihr euch Strategien überlegt, um mehr Business Angelinas, Angel Investorinnen an Bord zu holen? Wie kann man das schaffen? Weil vielleicht gibt es einfach gar nicht so viele Frauen, die so viel Geld parat haben, um investieren zu können.
Genau, es gibt tatsächlich genug Frauen. Also wir sind auch in Gesprächen. Es fehlt einfach nur so der erste Schritt, wirklich zu investieren. Wir sind jetzt da auch gerade mit einer Kampagne gestartet, zeigen auf einer Seite Vorbilder, also Frauen, die schon investieren, machen sehr Low-Level-Networking-Events, um einfach die Aufmerksamkeit zu schaffen, dass man investieren kann, dass es überhaupt möglich ist, als Frau auch in Startups zu investieren. Und der Fokus der Kampagne ist dann eine digitale Ausbildungsreihe, wo wir eine Female Edition machen werden, um eben Frauen in einer Kleingruppe die Möglichkeit zu bieten, digital einen Einstieg zu finden und wir sie hier auch mit einem Mentoring-Programm begleiten. Das machen wir erstmalig dieses Jahr, eben mit dem Ziel, mindestens 10 bis 15 Frauen hier auszubilden dieses Jahr.
Okay, alles klar. Also durchaus große Ziele auf der politischen Seite, auf der Seite der Business Angel Investorinnen. Vielleicht noch die Abschlussfrage, wenn wir uns in 10 Jahren wieder zum Podcast treffen, vielleicht ist es dann im Metaverse, wer weiß, aber jedenfalls, was ist da in der AIA passiert in den nächsten 10 Jahren, was wünscht ihr euch?
Ja, wir wünschen uns, dass Angel Investments auf jeden Fall als Asset-Klasse positioniert sind, also dass das eine Option ist, die jeder oder fast jeder, der investieren möchte, berücksichtigt und auch berücksichtigen kann, also hier auch, dass Modelle noch geschaffen geworden sind, um das zu vereinfachen. Wir wünschen uns, dass wir auf jeden Fall nochmal die Mitgliederbasis verdoppeln, verdreifachen können, vielleicht sogar vervierfachen und auch das Team und auch von Vorstandsseite weiterhin so viel Unterstützung erhält wie bisher.
Niki, bei dir?
Ja, naja, wir haben ein paar Themen schon angesprochen. Wir wünschen, dass wir 50% weibliche Investorinnen haben, dass wir unsere politischen Hoffnungen, ich möchte es ja gar nicht mehr Forderungen nennen, dass unsere politischen Hoffnungen vielleicht doch irgendwann einmal erfüllt sehen, damit sich eben die Rahmenbedingungen für Investments in junge Gründungen und junge Unternehmen so gestalten, dass wir wirklich diese so entwickeln können, weil wir sie brauchen, weil das ist die Zukunft unserer Wirtschaft. Also wir lassen momentan schon perspektivisch einen Teil unserer Zukunft einfach auf der Ignoranzseite liegen, und ich würde mir wünschen, dass wir einfach wirklich dorthin kommen, dass die Politik uns ernst nimmt und wahrnimmt und nicht nur als Feigenblatt oder als Dekor oder weil es halt gerade charmant ist, sich mit den Jungen zu schmücken. Das wäre mein ganz großes Anliegen.
Super, alles klar. Laura, Niki, vielen Dank fürs Interview.
Sehr gerne.
Danke, Jakob.